Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er ist gebürtiger Wiener. Im Alter von 9 Jahren hat er seine Leidenschaft zu Gesang und Schauspiel entdeckt. 2020 begann er sein Studium an der MUG in Wien im Fach Musikalisches Unterhaltungstheater und seit 2023 steht er in der Uraufführung von Rock Me Amadeus, das Falco-Musical, bei den Vereinigten Bühnen Wien im Ronacher als Hans auf der Bühne. Moritz Mauser. Moritz, hallo.
Hallo.
Moritz, ich möchte meine erste Frage gleich mit einem Zitat von dir beginnen. Du hast in einem Interview mal gesagt, ein Traum, den ich nicht hatte, der in Erfüllung gegangen ist, in Bezug auf Falco. Jetzt erklär mal, du hast ja da eine wirklich steile Karriere hingelegt mit der Rolle. Erklär mal, wie kam es dazu? Aber lass uns einmal ganz woanders anfangen, nämlich wie bist du überhaupt zum Theater gekommen?
Ich bin zum Theater gekommen eigentlich wie viele Leute über meine Oma tatsächlich. Mhm. Also mit meiner Oma väterlicherseits war ich früher ganz oft im Stadttheater Baden und wir haben uns immer das Wintermärchen angeschaut und sie hat uns immer wieder dann Karten besorgt und wir haben uns dann immer die Stücke angeschaut. Mhm. Aber ich hatte dann noch nicht diesen starken Bezug dazu, dass ich sage, oh, ich liebe das jetzt über alles. Und dann gab es halt doch diesen Moment, wo ich dann Tanz Vampire gesehen habe. Und ich habe gar nicht gerafft, was eigentlich ein Musical in dem Sinne ist.
Aber das hast du nicht in Mödling gesehen, das hast du dann...
Das habe ich in Wien gesehen. Ja. Also wir waren auch, immer wenn es in Wien was gab, haben wir das geschaut. Und ich war auch andere Sachen anschauen, ich war auch Rebecca anschauen. Mhm. Da weiß ich nur noch, am Ende hat es gebrannt und eine Frau in schwarzer Kleidung war irgendwie ganz cool. Mhm. Also das war das Einzige, was hängen geblieben ist, noch, weil ich noch sehr jung war. Ja. Aber dann mit Tanz Vampire, da sind wir dann drin gesessen, halt im Ronacher und, glaube ich, 5. Reihe. Und ich wollte eigentlich gar nicht hingehen. Ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich nicht gewusst habe, dass das ein Musical ist. Und ich habe gedacht, so ist das jetzt ein Ballett oder ist das, was ist das jetzt genau? Weil es heißt Tanz der Vampire. Weiß ich nicht, ob ich so Lust auf Tanz habe. Ja. Und dann bin ich halt drin gesessen und habe gemerkt, das ist ein Wahnsinn. Und, und ich habe da so diese Liebe für alles in die Richtung gefunden, für das Genre und habe auch gemerkt, das möchte ich auch mal machen.
Okay. Und wie ging es dann weiter? Du hast dann bei diesem Musicalverein Theato.
Genau, bei Theato habe ich dann angefangen zu spielen. Jedes Jahr gibt es auch eine Uraufführung im Sommer. Was ganz schön passend ist, weil viele Situationen, die ich schon bei Theato hatte, so im Kreieren von Rollen und sowas, die gab es ja für das Stück auch. Das heißt, vieles hat sich auch natürlich hier in einer viel größeren Form wiederholt, so vom ganzen Prozess. Das heißt, ich habe mich dann doch ein bisschen besser vorbereitet gefühlt, als ich von mir selber erwartet habe.
Mhm. Und was waren das für Stücke, die du dort gespielt hast bei Theatro?
Ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Meine erste große Rolle, die ich gespielt habe, war Pinocchio. Mhm. Haben wir Pinocchio gemacht. Der kleine Prinz, Heidi. Heidi bleibt mir immer noch sehr positiv in Erinnerung, weil... ich da das Fräulein Rottmeier gespielt habe.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Das heißt, in voller Montur, quasi als Frau.
Ja.
Und es war ganz spannend, weil ich da auch gelernt habe, so mit einer Rolle, mit der ich mich selber eigentlich wenig wiedersehe, also wo ich mich nicht so wirklich drin finde, dann einen Weg zu finden, trotzdem einen Ansatz zu finden und mit Ernsthaftigkeit diese Figur zu spielen, auch wenn Leute im Publikum sind und das interessant finden, dass da jetzt ein Mann eine Frau spielt.
Ja.
Aber das war mir egal. Ich habe die Rolle einfach ernst genommen, wie jede andere Rolle, egal vom Geschlecht oder Sex oder whatever. Und ich habe generell in der Zeit bei Theater wirklich alles oder das meiste, was ich jetzt weiß vom Praktizieren als Darsteller, habe ich in der Zeit gelernt.
Mhm.
Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Mhm. Haben das deine Eltern eigentlich auch forciert? Oder
forciert
war das
gar nicht. Nein, also...
du hast gesagt, du möchtest das machen und sie haben gesagt, das ist okay für
ich
uns.
Ich wurde immer unterstützt. Und vor allem von meiner Mutter, die ist mit mir auch dann oft überall hingefahren. Und mein Vater ist auch musikalisch, der hat auch musikalische Züge und so. Und meine Mutter hat damals, als sie Studentin war, hat sie im Graumann-Theater damals, als es das noch so gab in der Form, auch schon Schauspielert.
Okay.
Und sie hatte auch immer eine Liebe zum Theater. Das heißt, irgendwo ist in meiner Familie...
Du hast ja schon die Wurzel
schon,
irgendwie.
Die Wurzeln sind auf jeden Fall da.
Okay.
Und ich glaube eigentlich, dass... es gab nie einen Moment, wo mir mein Vater oder meine Mutter gesagt haben, nein, mach das lieber nicht, das ist nichts Sicheres. Mein Großvater war ein bisschen anders.
Ja?
Der war halt schon,
lern jetzt, was
mach was Gescheites. Es war alles schön und gut, bis dann rauskam, dass dass ich das auch beruflich vielleicht machen möchte. Okay. Und er so, oh, musst du schon aufpassen, ist nicht so sicher. Und dann irgendwann hat er es dann gecheckt, dass es nur noch das gibt und dass er auch voll dahinter steht. Und dann hat er immer so, mit seinen Bekannten auf YouTube dann so Videos von mir gezeigt.
Dann war
so,
er stolz, ne?
Er ist sehr stolz.
Ja, ja, okay.
Aber er hat es leider nicht mehr erlebt, leider Rock Nummer 1. Das ist er leider schon verstorben. Aber
Ballad.
Genau.
Hat es für dich eigentlich jemals eine Alternative zu deinem Beruf, zu deinem jetzigen gegeben? Also hätte es irgendeinen anderen Beruf gegeben, den du sonst gemacht hättest oder sonst gerne machen würdest?
Naja, ich meine, es hätte sich einen Beruf gegeben, wenn es nicht das wäre, wenn irgendwas passiert wäre, wenn, weiß ich nicht.
Aber
einen wirklichen Plan B gab es nicht in der Art und Weise, nein. Ich habe schon viel Interessen, auch für Richtung IT und mit Computer arbeiten, trotzdem auch kreative Arbeit, auch mit Handwerkliches und whatever. Aber nichts könnte dem nahe kommen, was ich für die Kunst halt in der Form empfinde.
Was waren für dich so die größten Herausforderungen im Studium beziehungsweise bei der Erarbeitung deiner ersten Rolle?
Vom Studium kann ich nur sagen, es war gut nach jahrelangen Arbeiten in einer sicheren Bubble, wo die Leute dich kennen, wo alles gut ist, dass man erstmal auf die Uni kommt und ich komme ja von Theater, wo ich ja viele große Rollen gespielt habe.
Mhm. Du hast ja für eine dort auch einen Award bekommen,
genau,
2019, den Papageno Award.
Genau, für den Hutmacher in Alice im Wunderland, genau. Und da ist man halt dann so in dieser sicheren Bubble und dann fühlt man sich immer wohl und kriegt schon auch Kritik und sowas, aber es ist halt immer in einem gewissen Rahmen. Und dann kommst du halt in ein ganz anderes Umfeld und plötzlich kriegst du mal wirklich harte Wahrheiten und da kannst du dich verbessern, da machst du etwas, da bist du nicht so frei, wie du sein könntest. Also so, das ist die erste wirklich starke Konfrontation mit Kritik, die produktiv ist. Und da sich einfach wirklich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, was kann ich nicht, wo kann ich mich verbessern. Da habe ich sehr viel angefangen, mich zu reflektieren und ich glaube, ich wurde dadurch auch wahrhaftiger auf der Bühne, weil ich weniger jetzt mir eine Maske aufsetze. Generell war die Studienzeit sehr, 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 sehr produktiv in der Hinsicht. Also ich habe viel gelernt in diesen paar Jahren.
Jetzt lass uns mal kurz zu Falco und der Rolle kommen. Das war ja die erste große Rolle, mehr oder weniger nach dem, also während des Studiums und dann auch generell in deinem Profileben. Wie bist du jetzt zum Workshop gekommen? Wie ist das passiert?
Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, sagen wir es mal so. Nämlich war ich einfach, ich glaube, ich war in der Uni oder ich war irgendwo in einem ganz normalen Umfeld, schaue ich in mein Handy und plötzlich steht da E-Mail von Dominik Penner. Und jeder der sich auskennt mit dem Wiener Business, weiß, Dominik Penner, Casting Director, okay, was ist da los? Steht da plötzlich drin, ja, wir hätten einen Workshop für Falco und du wurdest uns empfohlen. Nämlich hatten sie andere Anwärter, die sie eigentlich im Gespräch hatten, den Workshop zu machen, wo sie den ersten Akt dann quasi erstmal auf die Bühne stellen, um zu schauen, also das ist rein intern, um einfach zu schauen, wie das Stück im jetzigen Konzept so funktioniert.
Also da gibt es auch nur eine kleine Anzahl von Leuten, die das dann sieht sozusagen und das wird erarbeitet
mit dem Leading-Team dann auch schon, mit vielen Leuten, die auch dann später in der Produktion involviert sind, einfach um zu schauen, wo geht das hin und das gibt es ja auch nicht nur von dem Stück, das gibt es ja von vielen Stücken und auf jeden Fall hat er mich angefragt, weil die anderen keine Zeit hatten und hat gemeint, ja, schick doch mal ein Video hin, dann habe ich ein eher mäßig gutes Video in Falco-Manier geschickt, aber es hat anscheinend trotzdem gefallen. Also sie fanden es trotzdem ganz, ganz witzig, ganz gut so. Dann hat es dann kurz doch nicht geklappt, weil jemand doch Zeit hatte.
Okay.
Und dann war ich ich musste mich ja natürlich irgendwie trösten und war dann so, ja, ich wollte es eh nicht so gern machen, das ist ja ganz egal. Es wird schon was anderes kommen in Zukunft. Und dann kam doch noch der Anruf von wegen, ja, wir haben doch Zeit und ich war überglücklich. Es war stressig, aber es war schön, dass es dann. Es war sehr schön, dass es geklappt hat und dann habe ich mich halt wirklich, wo ich wusste, jetzt habe ich diese Zusage für diesen Workshop, habe ich dann angefangen, mich wirklich tief damit zu beschäftigen und reinzukommen und dann habe ich den ersten Workshop gemacht, erster Akt, dann haben sie mich auch gleich gefragt für den zweiten Workshop und dann wurden die Karten nochmal komplett durchgemischt.
Du hast dann überhaupt nochmal zur Audition gehen müssen, ne, für Stück?
Genau, und dann Hat's geklappt,
ja. Wir, kurze Sache am Rande, wir befinden uns auch heute hier in dem Raum, wo der Workshop und die Proben für Falco stattgefunden haben.
Genau.
Also ein sehr geschichtsträchtiger Raum sozusagen, für dich auch.
Ja.
Und ganz dunkel und leise heute. Das normalerweise stimmt. Sehr laut und hell.
Ja, das stimmt. Nein, aber in diesem Raum
wurde Falco geprobt.
Wurde das Stück geboren.
Ja.
Nein, ich bin immer wieder auch gern hier, weil ich halt damit auch ganz viele Erinnerungen natürlich auch damit verbinde. Auch ganz viel Stress.
Ja, das glaube ich.
Gerade so erster Workshop, einfach als Student reingeworfen in die Profi-Welt, Titelrolle, um dich herum 1000 Leute, wo du das Gefühl hast, die haben es mehr verdient, hier zu stehen. Mhm. Also am Anfang von dem ganzen Ding, ich habe mir gedacht, deswegen auch zu dem Zitat, den Traum, den ich nie hatte, der ist in Erfüllung gekommen, geworden. Ich bin jemand, der sehr viel über alles nachdenkt und über was in Zukunft mal sein könnte oder was cool wäre in Zukunft. Und ich habe halt mir gedacht, okay, ich mache jetzt mein Studium und dann mache ich Auditions und
das wird dann so Stück für Stück, ja,
genau,
ein bisschen
Stück
mehr
Stück.
Vielleicht werden, ja.
Und ich habe mir gedacht, so ja, Gesangsensemble oder vielleicht Gesangsensemble mit Cover oder sowas, vielleicht als Einstieg wäre super cool. Mhm. Und plötzlich bin ich hier und spiele halt einfach eine der größten Rollen jetzt im deutschsprachigen Markt. Mhm. Also das ist, ich glaube, ich habe es immer noch nicht begriffen.
Also einfach der Hammer, oder?
Ja, es ist schon, es ist schon echt ein Wahnsinn. Und es ist nämlich, viele Leute glauben, dass dann nur jetzt positive Energie und positive Gefühle drüber sind. Aber da war auch ganz viel Druck in der Art und Weise, sich beweisen zu müssen, so ein bisschen. Mhm. Weil es ist halt so, ich habe auch gedacht so, ja, okay, die brauchen ja jemanden, der auch vom Typ her gut passt. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so leicht zum Finden bei Auditions vielleicht. I don't know.
Ja.
Und ich muss jetzt trotzdem auch zeigen, dass ich mich wirklich bemühe und dass ich auch es schätze und dass ich wirklich versuche, das Beste draus zu machen und dass die Leute dann nicht nur sehen, ja, okay, der Newcomer, okay, macht er eh okay, sondern ich wollte wirklich zeigen, dass ich mein ganzes Herzblut da reinstecke und das tue ich bis jetzt.
Gut, du hast ja nicht nur den Druck gehabt, deine Rolle zu verkörpern, sondern sogar eine sehr richtige, richtig interessante Rolle, nämlich die von Falco. Also das heißt, du wurdest ja nicht nur an deiner Rolle gemessen, sondern auch noch an Falco auch noch gemessen sozusagen. Und das macht es ja doppelt dann schwer natürlich, ne?
Ja.
Mhm. Sag, wie war das für dich? Da waren ja unglaublich viele Leute im Leading-Team dabei, die ja auch den Falco gekannt haben. Markus Spiegel, die Boland-Brüder und. Und die haben ja auch den gekannt und gewusst, wie der war. Und von denen hast du dir natürlich auch Input holen können.
Ja.
Aber wie war das für dich, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten?
Es war sehr, sehr spannend. Es war sehr, sehr spannend. Einfach auch unabhängig jetzt auch natürlich inbegriffen den Leuten auch im Leading-Team, die ihn kannten. Aber auch ich habe auch mit vielen Leuten geredet, die ihn kannten außerhalb vom Theater. Und es ist ganz spannend, weil gefühlt, es gibt schon einen gemeinsamen Nenner, aber jeder kennt irgendwie doch nochmal eine andere Version
Und du musst dir dann nochmal deine eigene daraus erarbeiten.
Genau, das war eigentlich das Spannendste dran, mir von jeder Geschichte irgendwie was rauszupicken und zu schauen, was ist denn meine Version jetzt? Was ist jetzt der Falco, der Hans, den ich jetzt so spüre, wenn ich diese ganzen Geschichten da mir anhöre? Und vor allem dadurch, dass jede Geschichte halt in den Erfahrungen und der Vergangenheit der jeweiligen Personen gefärbt ist, habe ich auch gar nicht eine Möglichkeit, wirklich daran zu kommen an die echte Person, weil dafür hätte ich ihn wirklich erleben müssen. Und selbst da kenne ich auch nur eine Version.
Ja.
Und da ein bisschen sich zu verabschieden von diesem Gefühl von, ich will jetzt schaffen, irgendwie diesen Menschen dahin zu stellen, weil das geht ja gar nicht, habe ich einfach den Weg gefunden, für mich zu sagen, ich will, das ist ein Versuch. Mhm. Es ist ein Versuch, zu schauen, wie war er vielleicht.
Ja.
Und das ist jetzt die Rolle, genau.
Und gab es aber dann von diesen Leuten jemanden, der gekommen ist und dir gesagt hat, nee, so kannst du das nicht machen? Gab es das auch, oder?
Wenig, tatsächlich. Also es gab schon Momente, wo ich mir schon gesagt wurde, ja, da darfst du schon mal den Proleten noch mehr raushängen lassen und so. Also eigentlich wurde ich nur bestärkt, in eine Richtung noch mehr zu gehen.
Mhm.
Oder zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, nein, ich darf jetzt nicht zu viele Fratzen machen, wenn ich irgendwie sauer bin und sowas, und dann kommt auch der Rob Bolland, kommt hier und sagt so, nein, also wenn der Hans sauer war, der hat sein Gesicht verzogen
Der hat ihn ja auch wirklich so kennengelernt.
Ja, der kannte ihn gut in der Art und Weise.
Ja.
Nein, aber auch wie theatralisch eine echte Person war, darf man auch nicht vergessen. Und vor allem, wenn man sich die Leute um sich drum anschaut, gibt es ja viele Menschen, die auch eine sehr exaltierte Art und Weise haben, sich auszudrücken. Mhm. Und wo man auf der Bühne, wenn man eine Rolle arbeitet, sagen würde, ja, das ist ja völlig übertrieben, das ist ja viel, das ist überspielt, du overactest gerade diese Rolle. Aber teilweise, wenn du dir wirklich Aufnahmen anschaust, denkst du dir, das kannst du genauso auf die Bühne stellen und es wird genau gleich. Das ist ja genau dasselbe bei der Falco-Kunstfigur. Mhm. Die ist trotzdem auch groß und larger than life und füllt einen Raum. Da muss man gar nichts irgendwie in Wirklichkeit größer spielen, als es war, sondern man muss einfach nur schauen, okay, wie hat er das damals gemacht? Was nehme ich mir davon mit? Und lass mich davon inspirieren. Und dann passieren so diese Handbewegungen. Und
die dann automatisch kommen. Genau. Sag, wie eine kurze Zwischenfrage, wie war das jetzt für dich, weil wir schon fast im Falco drin sind. Wie war das für dich, als du den Anruf bekommen hast, du hast die Rolle?
Das war ein Cocktail an Gefühlen in Wirklichkeit. Es war zuerst was Schock, dann was Freude, dann was Angst, dann was wieder Freude, dann was wieder Angst und dann hat sich das so gemischt.
Okay.
Und dann ist es irgendwie so ein Rauf und Runter gewesen. Es ist so, ich freue mich erst dann, wenn die Premiere war und ich weiß, die Leute sind okay damit, dass ich die Rolle spiele.
Weil es war ja doch so, dass es sein hätte können, dass du es nicht kriegst, ne? Also
ja.
Weil du warst einer von mehreren dann doch, obwohl natürlich du den Workshop gemacht hast.
Ja.
Und also das war keine Gmade Wiesen, wie man so schön sagt.
Nö.
Okay.
Das nicht.
Und wo warst du, wie du den Anruf bekommen hast?
Ich glaube, ich war in meiner Wohnung, noch in der alten 26 Quadratmeter Studentenwohnung, furchtbar schlecht aufgeräumt. Es war echt, ich habe mich da auch gebessert. Ich bin jetzt ja auch umgezogen und jetzt wohne ich schon ein bisschen aufgeräumter, sagen wir so. Aber ich bin halt damals in meiner Wohnung gewesen, glaube ich beim PC oder so, habe irgendwas geschaut.
Und hast du einen Anruf bekommen oder hast du eine Mail bekommen?
Anruf.
Okay.
Anruf.
Ja, wir sind jetzt schon mitten im Falco, der Figur. Falco war ja eine sehr zerrissene Persönlichkeit zwischen einem bürgerlichen Leben, also zwischen dem Wunsch, ein Weltstar zu sein einerseits und dem Wunsch, ein doch eigentlich bürgerliches Leben zu führen. Wie ist das jetzt für dich, diese Zerrissenheit auf der Bühne nachzuempfinden?
Also prinzipiell diese Zerrissenheit kennt, glaube ich, fast jeder in irgendeiner Art und Weise. Man will das, aber man braucht das. Das ist ja ein grundsätzliches Problem des Menschen, sagen wir so. Ich fand das immer sehr verständlich und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich kann natürlich auch wieder, das ist immer wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich kann nur erahnen, wie es ihm ging. Aber ich finde, es macht absolut Sinn, weil er halt die Panik hat, irgendwas zu verpassen. Und wenn er sich dann ins bürgerliche Leben da reinversetzt, dann verpasst er vielleicht dieses Rockstar-Leben, was er sich eigentlich immer gewünscht hat. Und dann andersrum. Ich glaube, das ist einfach ganz schwierig. Und wenn er dann in der Bubble A ist, vermisst er dann in die Bubble B. Und wenn er in der Bubble B ist, vermisst er dann in die Bubble A. Mhm. Ich glaube, das hat ihn wirklich hin und her gerissen.
Man will das, was man nicht haben kann.
Ja, und das kennt jeder.
Ja.
Jeder kennt das.
Du hast mal in einem Interview von einem Scratchbook erzählt, wo du dir Zeichnungen gemacht hast während des Workshops. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, ich habe mir dieses Buch gemacht und ich habe erstmal auch die ganzen bekanntesten, wie kann man sagen, Wegbegleiter von Falco habe ich mir reingebickt, auch die Namen dazu geschrieben, weil ich mir gedacht habe, wenn die irgendwann in der Produktion dazukommen, ich will die erkennen, das wäre richtig peinlich, wenn jemand durch die Tür kommt und ich denke mir, wer ist das? Und dann später realisiere ich, oh, der kennt ihn schon seit 40 Jahren. Mhm. Oder weniger. Da habe ich mal viele Collagen gemacht, viel zusammengeschrieben. Mhm. Ich habe die Lieder, die auch im Workshop drangekommen sind, habe ich alle reingebickt, die Liedtexte. Mhm. Oder auch so Zeichnungen, einfach so Inspirationsbla, andere oder die, ich glaube, ich habe mir auch so ein paar Sachen von Bowie reingebickt und von den Beatles und von Leuten, die ihn schon inspiriert haben, habe ich gedacht, so okay, befasse mich auch damit ein bisschen und habe geschaut, da einfach kreativ damit umzugehen. Ich mag das einfach generell ganz gern. Und ich glaube einfach, was noch dazu kommt, ist ja, dass er es ja auch so gemacht hat. Also der hat ja auch ein Notizbuch gehabt, wo, also mehrere Notizbücher, wo er sich seine Texte niedergeschrieben hat. Und ich glaube, da habe ich auch immer gedacht.
Das wäre,
glaube ich, cool, so ein bisschen in die Art und Weise, mich mit ihm zu beschäftigen.
Weil du Bowie und die Beatles erwähnt hast, was sind so deine musikalischen Favoriten oder Idole?
Also der mich am längsten begleitet hat, war und ist, glaube ich, Freddie Mercury. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der eigentlich da ganz oben steht. Sonst bin ich musikalisch, habe ich nie wirklich Bands gehört, sondern immer so verschiedene Lieder und Playlists und sowas. Aber sonst, ich meine, Johnny Cash habe ich auch eine lange Zeit sehr dedicated gehört. Fand ich auch immer ganz cool. Ja, und sonst halt, glaube ich, auch Metallica hatte ich auch eine Zeit lang. Mhm. Nirvana. Ja, also auch Rock. Weniger Pop, aber mehr Rock.
Jetzt war ja Falco schon, wie du geboren wurdest, tot.
Ja.
Wie weit war seine Musik in deiner Kindheit oder Jugend präsent für dich?
Man kannte ihn halt. Als Österreicher oder Österreicherin kommst du nicht dran vorbei an dieser Musik und an dieser Person. Aber ich kannte halt irgendwie so 3-4 Lieder. Aber diese Kunstfigur kannte ich gar nicht mal so sehr. Da war ich dann sehr überrascht, als ich mich dann auch mit Live-Auftritten und mit Videos davon beschäftigt habe. Aber sowas wie Out of the Dark, Egoist, Genie, das waren so die Lieder, die ich kannte und cool fand. Auch einen Kommissar kannte ich auch.
Ja.
Aber er war halt für mich einfach ein österreichischer Sänger, der halt bekannt war. Und mehr nicht. Genau.
Und wie würdest du Falco jetzt aus deiner Wahrnehmung, nachdem du dich mit ihm beschäftigt hast, beschreiben?
Ich glaube, das war einfach ein Vollblutkünstler. Ich glaube, das war ein Künstler, der versucht hat, seine Kunst gut zu machen und der sehr viel mit sich selber gestruggelt hat und mit dem, was er will und mit dem, was er sein möchte. Und auch so ein bisschen in der Zerrissenheit Musik zu machen, die verändert und die neu ist und die nicht konventionell ist. Und andererseits aber diesem Popgeschäft halt treu zu bleiben und zu schauen, was ist denn gerade beliebt? Wie kann ich die Massen mobilisieren dafür? Und ich glaube, das ist schwierig, auch wenn man sich das anschaut mit Junge Römer zum Beispiel. Das gesamte Album, aber halt auch die Nummer ist halt die bekannteste, auch mit Brillantine und so. Das sind tolle Nummern und trotzdem hatte er nicht den Erfolg damit, den er sich vielleicht gewünscht hätte. Es war gut platziert, klar. Aber ich glaube, er wollte sich in der Zeit auch ein bisschen neu erfinden. Und das blieb ihm ein bisschen verwehrt, sich neu zu erfinden, diesen Falco neu zu erfinden. Auch wenn sich die Kunstfigur auch verändert hat über die Jahre.
Ja.
Aber ich glaube, er hatte irgendwann echt ein Problem damit, nicht mehr von dieser Figur wegzukommen und auch diese Figur nicht verändern zu können in der Art und Weise, wie er es gerne hätte musikalisch.
Das hat mich jetzt zu einer anderen Frage wieder gebracht, nämlich zur Show. Die muss ich jetzt kurz zwischen einwerfen, weil mir die einfällt. Du spielst 6-mal die Woche?
Ich spiele 5-mal die Woche.
5-mal die Woche? Und genau. Du hast, wie lange habt ihr Probenzeit gehabt? 1 Monat?
Ich glaube fast 2.
Jetzt stehst du eigentlich seit Beginn, seit der Premiere durchgehend auf der Bühne.
Ja.
Das ist eine irre körperliche Anstrengung, finde ich. Wie hältst du dich da fit? Machst du Sport dann auch noch nebenbei oder reicht dir das für den... Workout.
Also der Workout ist am Abend auf jeden Fall drin.
Ja.
Aber stimmlich ist das schon eine Sache.
Ja.
Es ist halt so eine extreme Dauerbelastung, dass man echt einen anderen Umgang damit haben muss.
Und du stehst doch dauernd auf der Bühne. Du gehst ja fast nie ab, oder?
Ich glaube, ich habe eine Pause von 4 Minuten oder 5.
Und die Pause zwischen den Akten, aber
genau.
Die kann man. Ja.
Aber in jeder Pause ziehe ich mich um oder renn auf die Toilette oder tu schnell noch irgendwie was trinken, aber wirklich Zeit zum kurz hinsetzen und Ruhe geben habe ich jetzt gar nicht.
Also wenn man da stimmlich nur leicht angeschlagen ist, muss man eigentlich, geht's gar nicht, ne?
Naja, also es man muss auch ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen in der Hinsicht. Man muss auch ein bisschen wissen, wie geht's mir gerade, wo zwickt's gerade, zwickt's an einer Stelle, die mir für die Show, wo es dann schwierig wird oder wo irgendwas, also ganz HNO-mäßig erklärt, wenn ich jetzt irgendwie eine leichte Entzündung habe oben im Rachen, die aber nichts mit der Stimme zu tun hat, dann geht's trotzdem.
Ja.
Also solange die Stimme nicht wirklich betroffen ist, kann man damit umgehen, aber man darf es auch nicht ausreizen, man darf auch nicht den Übermut haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus und fühle mich urschlecht. Mhm. Also krank spielen darfst du auf keinen Fall.
Mhm. Und du bist wahrscheinlich jetzt nicht jemand, der nach der Show dann noch irgendwie auf 10 Bierchen irgendwie...
Kommt drauf an. Ja? Kommt drauf an. Das ist auch wichtig.
Wenn der nächste Tag dann frei ist.
Ja.
Hin und wieder.
Nein, also hin und wieder. Nein, man muss alles. Ich bin im Großen und Ganzen bin ich ziemlich brav in der Hinsicht, weil das ist ja auch, wäre auch unverantwortlich.
Das geht sonst nicht anders, ne?
Ja. Aber es ist auch wichtig, dass man da auch ein bisschen diese, man soll vorsichtig sein, aber man kann sich ja nicht vorstellen, wie einsam man wird, wenn man das die ganze Zeit macht.
Das habe ich auch erlebt. Das kann ich mir vorstellen. Was
weil
mich
du,
gleich, ja.
Weil du schneidest dich halt in dein Privatleben so viel rein. Einfach um diese Rolle zu spielen jeden Tag. Und dann hockst du nur noch zu Hause mit einer Decke und mit Inhalieren und am Abend spielst du die Show. Und mach das mal 3 Monate lang.
Ja, das glaube ich, ja.
Das, man muss ein Gleichgewicht finden und da bin ich besser jetzt mittlerweile. Genau.
Und was machst du so nach der Show, wenn du nach Hause kommst? Bist du dann jemand, der sagt, ich kann mich gleich hinlegen und schlafen oder brauchst du noch 2 Netflix-Serien,
um runterzukommen? Ja, also bisschen Serie schauen, ein bisschen was essen. Was trinken vielleicht, manchmal bestelle ich mir Essen, mit manchmal meine ich relativ oft,
jeden
zu
Tag.
Oft, zu oft, das merke ich dann immer am Bankkonto, denke ich mir, oh, okay, hast du schon ziemlich viel wieder für Essen ausgegeben. Nein, aber immer ein Snack und eine Serie und dann legt man sich ins Bett und schaut auf die Uhr und man denkt sich, eigentlich hätte ich auch von vor 2 Stunden schon schlafen gehen können.
Gott.
Aber ist egal, ich bin halt
ein Nachtmensch geworden, oder?
Nachtmensch. Nein, ich war immer schon ein Nachtmensch. Ich werde produktiv ab 12 Uhr.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Deswegen ist das Anstrengendste in der Woche die Mittagsshow.
Ach.
Das ist, da muss ich mich so aufraffen.
Und die Probenzeit wahrscheinlich, oder?
Ja.
Am Anfang gewesen, ne?
Ja, die Probenzeit war sowieso auch super anstrengend. Aber das Gute ist, ich habe mir da, glaube ich, auch gar nicht, mein Körper hat mir gar nicht erlaubt, müde zu werden, weil ich gewusst habe, du bist der Neue.
Hast du ein Ritual vor der Show eigentlich?
Ja.
Erzähl.
Ich schreie mich ein.
Du schreist dich ein?
Nein, also ich singe mich ein, aber wenn du draußen stehst, dann hört sich an wie Schreien.
Okay.
Aber, also natürlich im Stimme ein bisschen aufwärmen und Parfum.
Parfum?
Ich habe ein Parfum, was ich jede Show mir drauf sprühe. Und damit verbinde ich die Figur. Und
das ist ein bestimmtes Parfum, das du privat nicht verwendest?
Das habe ich eigentlich nur im Theater. Manchmal beim Rausgehen sprühe ich es nochmal drauf, aber es ist wirklich...
Das
der Geruch, den ich drauf packe, wenn ich sage, ich möchte jetzt wie Falco riechen. Also es war nicht sein Parfum.
Naja, aber es ist für dich einfach eine Verbindung.
Genau,
das
ist meine,
interessant.
Es ist einfach so ein gewisses Etwas, was ich jedes Mal, wenn ich das dann rieche, dann habe ich das Gefühl, jetzt komme ich rein. Und
machst einen Hebel um einfach, ne?
Genau.
Das ist super. Das ist interessant. Wie streifst du die Rolle jetzt nach der Show ab für dich? Also du kommst nach Hause, schaust vielleicht noch ein paar Netflix-Serien, aber beschäftigt dich die Rolle dann noch nachher auch noch? Oder ist es mittlerweile so, dass du sagst, okay, gut, das war jetzt die Show, du gehst raus, aus?
Das ist sofort aus.
Ja?
Das ist sofort aus. Das ist wie ein Schalter. Ich bereite mich auch nicht vor der Show auf die Rolle vor, sondern gehe auf die Bühne und stehe hinten und gebe die Brille rauf und denke mir, okay, 21, 22, okay, jetzt gehe ich rein. Und genauso gehe ich aus der Rolle wieder raus. Also ich laufe da gar nicht Gefahr, dass ich die Rolle mir mitnehme ins Privatleben. Und ich habe auch nie jetzt einen Moment gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich übernehme gerade Seiten dieser Rolle für mich selber. Ich lerne aus der Rolle, das auf jeden Fall.
Aber du nimmst sie nicht mit nach Hause.
Nein, aber ich gehe jetzt nicht nach Hause und bin jetzt der Falco. Also das ist so ein bisschen. Ich glaube auch für viele Leute, die sich auch mit Schauspielerei und so beschäftigen, gibt es auch immer diese Geschichten auch von Filmsets, wo die Schauspieler dann
immer so
sehr in der Rolle drin sind, dass die dann ganz schlimme Sachen machen oder sich einsperren aber das ist bei mir nicht der Fall.
Ja. Ja, auch gar nicht möglich, du bist ja die ganze Zeit auf der Bühne.
Das stimmt, geht gar nicht.
Sag, gibt es für dich einen speziellen Moment auf der Bühne, den nur du siehst? Also gibt es einen, den das Publikum nicht sieht, den du liebst aber? Also das heißt, vielleicht eine Kleinigkeit, also den vielleicht auch die Cast gar nicht mitbekommt.
Ja.
Ein kleiner Moment.
Ich überlege gerade.
wo du weißt, dass da du, vielleicht bist du sogar auf der Bühne und du weißt aber, das sieht das Publikum jetzt gerade nicht.
Ja.
Und von der Cast kriegst auch keiner mit, weil du hinter der Bar stehst zum Beispiel oder irgendwie gerade so halb in einem Auftritt drin bist. Gibt es da irgendwas?
Muss ich überlegen, ob es sowas gibt. Ich finde die Stelle beim nach hinten gehen bei Rock Me Amadeus immer ganz schön.
Ja.
Weil das ist auch so ein bisschen so ein Bild, was mich immer sehr stärkt. So Ende erster Akt und es war eine anstrengende Show zum Beispiel. Mhm. Aber wenn ich dann nach hinten gehe nach der ersten Strophe und ich geblendet werde von diesem rosa Licht, gibt das die Energie.
Mhm. Wenn du Falco begegnen würdest oder wenn Falco noch leben würde, du könntest ihm eine Frage stellen, was wäre das?
Geh mal vom Bier.
Okay. Auf ein nettes Gespräch.
Ja. Also ich würde jetzt auch gar nicht versuchen, da jetzt den auseinandernehmen zu wollen oder ja, Herr Falco, Herr Hans Hölzel, können Sie mir bitte erzählen, wie geht's Ihrer tiefen Psychologie? Also das würde ja nicht. Also ich glaube, ich würde ihn einfach auf einer ganz gemütlichen Art und Weise kennenlernen wollen und ja, einfach ein Gefühl für ihn bekommen. Ich würde jetzt gar nicht, weil ich denke mir halt so, wenn es die ganze Welt schon nicht geschafft hat, in ihn reinzuschauen, warum sollte ich es dann schaffen?
Ja. Ist klar, ja. Sag, wie gehst du eigentlich mit diesem Schwall an Emotionen und dem, es ist ja doch jede Show nahezu ausverkauft momentan?
Ich glaube alle.
Ja,
ich glaube,
es sind alle Shows ausverkauft.
Alles ausverkauft, ja.
Wie gehst du mit diesem, es gibt Standing Ovations, die Leute sind komplett begeistert und das durch die Bank jeden Tag. Wie gehst du mit diesem Schwall an Emotionen um?
Ich nehme den sehr positiv auf. Mhm. Also gerade auch zu dem Thema, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich ein bisschen müde bin, wo ich mir dann denke, und dass sowas passiert ja auch, egal wie sehr ich diesen Job liebe und wie sehr.
Na klar, weil es nur ein Mensch, ja.
Es gibt Tage, da gehst du in die Arbeit und denkst dir, okay, heute mache ich meine Arbeit. Und es gibt andere Tage, da freue ich mich schon drauf und denke mir, ja, heute mache ich das und das und schaue mir ein Video nochmal an von Falco und sagst, ja, die Haptik werde ich jetzt noch mehr inkludieren bei dem Song. Aber jedes Mal, wenn ich dann am Ende rauskomme für den Applaus, spätestens dann weiß ich wieder so,
warum das so ist.
Das mache ich. Ja. Dafür mache ich es. Für diese Verbindung, für diese Dankbarkeit, für diese Connection, diese menschliche Connection zwischen ZuschauerInnen und DarstellerInnen. Und dieses Zusammenspiel ist einfach schön. Und es ist dieser Applaus am Ende, wo mal wirklich so die Wand aufgemacht wird und die Leute nämlich auch zeigen, was sie von der Arbeit halten. Und
das ist einfach
ganz viel Dankbarkeit. Ja. Ganz viel Dankbarkeit. Ich bin da oben da, der 24-jährige Darsteller, der da glaubt, da irgendwie den Falco darzustellen und hoffentlich das gut zu machen. Und denke mir währenddessen die ganze Zeit so, glaubt man mir das gerade? Ist das, also ich bin auch mittlerweile, wenn ich mir auch Ewigkeiten keine Falco-Videos angeschaut habe, denke ich mir so, ist das noch Falco?
Mhm.
Ist das noch? Weil ich spiele halt meine Rolle und hoffe einfach, okay, hoffentlich ist das Falco.
Verändert sich dann auch irgendwann ein bisschen wahrscheinlich, ne?
Und dann komme ich halt raus bei der Stage Door und stehe vor einem 60-jährigen Mann, so ein gestandener Mann, Tränen in den Augen und sagt so, du hast mir einen Teil meiner Jugend zurückgegeben. Mhm. Und dann bin ich so, okay, ich kann mich wieder eine Zeit lang entspannen, es passt schon so, wie es ist. Und es gab auch einen lustigen Moment, da bin ich auch rausgekommen und hatte schon so Bock auf die Show und habe mir gedacht, so ja, wird sicher Spaß machen. Und ich komme raus und sage meinen ersten Satz und sage, ja, in Wien muss er sterben, damit sie dich hochleben lassen. Kurze Pause und irgendwie ein älterer Mann, so 3-4 Reihen vor mir, wo ich da stehe am Steg, höre ich einfach nur den sagen, bist du deppert? Und das fand ich so lustig. Und das hat mich, die gesamte Vorstellung habe ich gemerkt, so, dem will ich es gerecht machen.
Das gibt Kraft, ja glaube ich.
Ganz viel Kraft.
Ja, und wie ist das mit der Cast? Ihr versteht euch alle recht gut untereinander eigentlich, oder? Also ihr habt ein gutes Verhältnis und...
Voll, wir haben einen sehr harmonischen Cast. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich habe ja eine Solo-Garderobe und manchmal denke ich mir, es wäre fast schöner, wäre ich auch bei den anderen da inkludiert in einem Garderobensystem, weil ich die halt alle sehr gern habe und weil ich gerne mit denen Kontakt habe. Und, und aber spätestens nach der Show sieht man sie dann immer wieder mal auf ein, zwei weiße Spritzer und hat einen schönen Kontakt miteinander. Und am Ende des Tages muss man ehrlich sagen, auch beim Workshop war das schon so, dass alle sich miteinander auch gut verstanden haben und dass die Energie miteinander gut war. Und das hat sich eigentlich auch in die Produktion quasi ging über in die Produktion. Und ich habe mich wirklich von Anfang an extrem unterstützt und akzeptiert gefühlt als neue Person hier. Mhm. Also ich könnte mir auch keinen besseren Cast für das Ganze jetzt auch vorstellen und ich habe die alle wirklich sehr gern.
Mhm. Bist du auf der Straße eigentlich erkannt? Also hat dich schon jemand außerhalb des Theaters auf der Straße angesprochen?
Mehrmals, ja. Ja? Ja. Auf der Straße, im Mediamarkt.
Mhm.
Immer wieder mal, ja. Aber es hält sich in Grenzen.
Okay.
Genau.
Aber die wissen sofort, du bist der Hauptdarsteller, du bist der Falco-Darsteller.
Ja, die kommen halt her, klopfen mir auf die Schulter und sagen so, Entschuldigung, kann es sein, dass Sie der Falco sind? Spielen Sie den gerade im Ronnacher? Mhm. Und ich so, ja, hallo, Sie können ein Foto machen? Ja, okay, passt.
Okay.
Also ich finde das eigentlich immer sehr charmant, solche Momente.
Lustig, ja. Kommen wir kurz zu dir als Privatperson. Was machst du jetzt an deinen freien Tagen, wenn du jetzt weißt, du hast 2 Tage frei? Was machst du da?
Ich treffe Menschen.
Mhm.
Ich sollte eigentlich, das ist auch so, ein Teil von mir denkt sich so, ich sollte zu Hause sein und inhalieren und nichts tun und Stimme schonen. Mache ich auch oft.
Mhm.
Aber sonst bin ich entweder ja unterwegs oder im Baden bei meiner Familie und treffe die. Aber ich mag es eigentlich am liebsten, wenn ich die freien Tage wirklich nutze für irgendwas, was ich sonst nicht machen kann.
Mhm.
Solche Sachen halt wie irgendwie draußen sein und in der Sonne liegen oder whatever. Und da freue ich mich eigentlich schon im Sommer drauf.
Mhm.
Weil in der Sommer, das ist auch so ein guter Tipp für alle DarstellerInnen. Man soll angeblich nicht so viel in der Sonne liegen vor einem Auftritt, weil sich das sonst alles irgendwie so erweitert und die Stimmbänder werden dicker und deswegen kann ich zum Beispiel jetzt nicht vor einer, darf ich zum Beispiel nicht vor einer Freitagsshow jetzt mich in den Burggarten reinlegen und Sonnenbaden.
Achso, ich dachte wegen des Sonnenbrands, aber tatsächlich wegen der Stimme.
Wegen der Stimme, ja.
Aha, okay. Hast du, weil wir, wenn du an den freien Tagen was machst, hast du ein ungewöhnliches Hobby oder hast du generell ein Hobby?
Ich habe einige Hobbys. Ich tue 3D-Drucken.
3D-Drucken, okay. Ja.
Jetzt in letzter Zeit weniger, weil ich durch den Umzug Stress und so noch nicht alles aufgebaut habe.
Das heißt, du zeichnest dir selber Dinge zum Beispiel und druckst die dann aus?
Ja, also es gibt auch fertige 3D-Modelle schon im Internet. Gibt es auch coole Seiten dafür, wo du Sachen ausdrucken kannst. Aber ich habe auch schon Sachen komplett selber designt und gebaut.
Stimmt, du hast vorher erwähnt, dass du IT so in der Richtung ja auch ein bisschen halt so, interessiert bist.
Es gibt auch Programme, die heißen zum Beispiel Blender. Gibt es ein Programm, da kann man 3D-Modellieren und ich habe da guten Spaß dran.
Was sind das denn für Sachen, die da rauskommen?
Meistens irgendwelche Props, also irgendwelche Gegenstände aus Filmen oder aus Serien.
Und wie groß sind die dann?
Ja, unterschiedlich. Ich habe auch schon Schwerter ausgedruckt tatsächlich.
Wirklich?
Ja. Und das hat mir immer Spaß gemacht, irgendwie so, dass ich habe einfach so irgendwie einem Kunst oder irgendwie einem Film, einer Serie, whatever, irgendwie so einen Tribut zu zollen, so in der Art und Weise. So ein bisschen, dass ich mir denke, ich finde die Serie so cool, ich will irgendwas daraus nachbauen zum Beispiel. Und dann drucke ich mir das aus, das dauert Ewigkeiten und dann habe ich dieses Ding und dann picke ich das zusammen, dann tue ich das schleifen, dann tue ich das anmalen, dann tue ich das lackieren oder wenn da auch Lichter dabei sind, dann baue ich so einen kleinen, löte ich so ein kleines Computersystem mit Batterien, whatever und baue das dann ein und
das steht dann in deinem Zimmer?
Ja, jetzt gerade ist es noch in einer Box, weil ich noch nicht die Schränke habe zum Reinstellen, aber ja, ich stelle die mir dann in mein Zimmer.
Das würde ich definitiv als ungewöhnliches Hobby definieren.
Freue ich mich, dass es diese Definition erfüllt.
Wie würdest du es nennen? 3D-Printing.
Nerdzeug.
Okay, aber finde ich cool. Was für Serien guckst du so meistens?
Ja, unterschiedlich. Also eine meiner, ich glaube immer noch, meine Lieblingsserie ist immer noch Breaking Bad.
Okay.
Glaube ich. Liebe ich sehr. Mehrmals gesehen. Aber auch House of the Dragon finde ich jetzt sehr cool. Oder Game of Thrones war auch super.
Klar, ja.
Außer die furchtbaren letzten 2 Staffeln. Die fand ich ganz katastrophal. Aber House of the Dragon orientiert sich jetzt auch wieder mehr als an den Büchern von George R. R. Martin.
Das ist wieder
auf einer Schiene, wo ich jetzt gute Hoffnung habe, dass die gesamte Serie cool ist. Aber die erste Staffel fand ich schon jetzt ganz toll. Jetzt gerade mache ich einen Rewatch von Better Call Saul, auch in Kombination mit Breaking Bad.
Ja.
So quasi ein Prequel. Sonst BoJack Horseman habe ich geschaut. Viel geschaut. Auch ein paar Animes. Ich habe früher auch viel Anime geschaut. kann ich auch nur Death Note empfehlen. Mhm. Ist auch eine ganz tolle Serie. Auch für Leute, die nicht Anime mögen, aber mhm. Anime ist ein Medium. Man kann nicht sagen, Anime, ich mag Anime generell nicht, mhm. sondern es ist ja quasi wie eine Kunstform. Das ist, wie man sagt, ich mag keine Musik.
Mhm.
Ja. Und es gibt tolle Animes, auch für Leute, die jetzt nicht so Klischee-Animes mögen.
Mhm.
Genau.
Hast du, beziehungsweise wie gehst du eigentlich mit Social Media um? Instagram, Facebook und Co.?
Ich bin schlecht drin.
Wirklich?
Ja. Ich versuche auch irgendwie immer alle Nachrichten zu beantworten und einen guten Kontakt zu haben. Und ich poste auch immer wieder mal was. Aber ich habe jetzt keinen Plan. Also ich habe jetzt nicht ein System, wo ich sage, genauso gehe ich damit um und genauso möchte ich das machen. Ich möchte so mein Privatleben so ein bisschen raushalten. So, ich will jetzt nicht zu viel da posten und machen, whatever. Aber ich will trotzdem irgendwie authentisch sein.
Mhm.
So im Kontakt auch mit den Leuten, die mir da folgen.
Mhm.
Ja, ich weiß, es ist wichtig und dass man einfach auch einen guten Kontakt und einen Draht hat zu den Leuten, die sich dafür interessieren, was man so macht.
Mhm.
Gerade auch für Ankündigungen und sowas, dass man da einfach so eine gute Bubble hat, eine gute Community hat.
Mhm.
Aber ich bemühe mich einfach
dabei zu sein
und den Leuten dann zu antworten, wenn die mir irgendwas schreiben und habe ich auch nicht immer Möglichkeit, jetzt gerade sitze ich auch wieder auf 40 ungeöffneten Nachrichten, aber ich komme einfach teilweise nicht dazu, zu antworten, aber ich bemühe mich.
Moritz, gibt es eine Traumrolle, die du noch spielen möchtest?
Ach, eine? Viele.
Erzähl mal.
Viele. Quasimodo.
Mhm.
Ist eine Rolle, die ich immer noch, die mir sehr nah am Herzen ist, auf jeden Fall. Irgendein Vampir will ich auch spielen.
Mhm. Da kommt man nicht drum herum, oder?
Nein, eh nicht. Und ich bin auch ein Vampir-Fan. Und viele Leute sagen, an einem schlechten Tag schaust du aus wie ein Vampir. Denke ich mir, okay, dann spiele ich mal einen Vampir. sind auch die Augenringe. ja, aber halt sowas wie ein Dracula oder auch als Vampire auch mitzuspielen. Und
würde dich Film auch interessieren? Oder würde dich Film auch interessieren oder hauptsächlich?
Ich glaube, ich bin nicht gut genug für Film. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Talent dafür hätte. Mhm. Ich müsste es ausprobieren. Aber ich sehe meine Stärken eher als Gesang mit Schauspiel. Und ich weiß nicht, ob Schauspiel allein auch, also Bühnenschauspiel, also auf der Bühne, kann ich mir noch einreden, dass das vielleicht funktioniert. Aber für Film habe ich noch gar keine Konfidenz in dem Sinne, ob das was werden könnte. Müsste ich einfach mal irgendwie so in so einem kleinen Kurzfilm mal schauen, wie das für mich ist. Ich habe schon Werbungen gemacht und fand das auch cool, aber man spielt ja mit der Kamera ganz anders als auf der Bühne und man muss so wenig machen. Man muss so viel weniger machen
als die Kamera. Bühne, ja.
Es ist ganz faszinierend, aber ich glaube, das bräuchte noch längere Zeit, dass ich mir das zutraue.
Wie siehst du generell die Entwicklung des Musicals? Wie denkst du, dass welche Trends könnten deiner Meinung nach bestehen oder das Musical weitertreiben?
Ich glaube, es wird inklusiver und das finde ich cool. Ich glaube, es wird moderner. Ich glaube, man probiert mehr aus. Ich glaube, es wird auch progressiver. Aber ich glaube, dass es die Dauerrenner wird es immer geben. Also es gibt ja Stücke, die einfach immer funktionieren und eine Elisabeth wird wahrscheinlich immer funktionieren, ein Tanz Vampire wird immer funktionieren. Also ich glaube, dass es sich in der Hinsicht nicht dermaßen ändert, aber ich glaube einfach, dass auch in Sachen Casting und in Sachen Besetzung weiter gedacht wird als irgendwelche Archetypen, so wie sie immer besetzt wurden, weiterhin zu besetzen. Mhm. Auch gerade in Sachen Hautfarbe und in Sachen Gender und Sexualität.
Ja.
Also Sexualität ist eh wurscht, aber halt in Sachen Gender und wie optisch eine Rolle oft besetzt wird, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft noch weiter gedacht wird.
Mhm.
Genau.
Alles klar. Ja, Moritz, dann sind wir langsam schon am Ende unseres Podcasts.
Das ging aber schnell.
Ich habe aber noch was, einen Word-Rap für dich.
Okay.
Ganz intuitiv, ganz schnell antworten, ohne irgendwie nachzudenken. Einen Word-Rap, ja. Film oder Serie?
Serie.
Okay. Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Treppe oder Aufzug?
Aufzug.
Okay. Also kurz gezögert.
Ja.
Pizza oder Burger?
Burger.
Das letzte Lied, das ich gehört habe, war?
Ich glaube, es war was von Johnny Cash.
Mhm. Dafür würde ich mitten in der Nacht aufstehen.
Ein Glas Mineral.
Okay. Mein bestes unnützes Talent?
Ich kann mit meinem Bauch so eine Rolle machen. So ein
okay.
Es ist komplett unnütz.
Schon mal aufgetreten damit?
Nein.
Hast du es irgendwo verwendet in einem Stück?
Ich warte mal, bis ich mir ein Sixpack vielleicht mal trainiert habe und dann überlege ich das vielleicht herzuzeigen.
Sehr
aber
gut.
Mal schauen. Vielleicht hat das unnütze Talent in Zukunft irgendwann mal einen Platz.
Okay. Kein Frühstück ohne?
Käse.
Mhm. Und an der Bar bestelle ich?
Weißen Spritzer.
Sehr gut.
So das ging schnell.
Moritz, vielen Dank für das entspannte Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, mal von einer anderen Seite auch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei Falco.
Danke dir.
Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.